Videospiele, Alkohol, Drogen und Frauen. Justins Leben wird bestimmt von seinen Süchten. Eines Tages, seine Frau und Kinder sind bereits im Bett, nimmt er eine Dosis LSD. Doch der Rausch läuft anders, als er es gewohnt ist. Drei Gestalten erscheinen, die Angst ist überwältigend. Bis plötzlich Jesu Worte auf dem Bildschirm auftauchen. Und damit herzlich willkommen zu Menschen im Fokus. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Freue mich, dass du heute bei uns zu Gast bist. Justin, herzlich willkommen.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Erzähl doch mal, was ist an dem Abend passiert, als du diese LSD-Dosis genommen hast?
Naja, ich habe ja schon mehrere Monate LSD konsumiert. Das ging über 8 Monate. Und dieser letzte Konsum war eigentlich dieser entscheidende Tag in meinem Leben, der sich um 180 Grad gewendet hat. Und ich habe mir nichts dabei gedacht, habe mir gedacht, ne, normaler Konsum wie immer. Habe mir das dann vorher schon einige Zeit besorgt. Es war dann schon 1 Uhr nachts gewesen. Haben wir noch bei meinen Eltern gewohnt, zweistöckiges Haus. Wir haben dann quasi ganz oben zur Miete gewohnt, hatten da unsere 2 Zimmer gehabt. Und ja, ich habe letztendlich das dann genommen. Um 1 Uhr nachts war schon alle am Schlafen.
Also war keine Partysituation oder
nee,
sonst was?
Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Das war, ich glaube, in der Sommerzeit war das gewesen, 1 Uhr nachts. Ich hatte einfach Lust zu konsumieren. Ich wusste natürlich irgendwie, bei der Droge spricht man so von Set und Setting, also innere Einstellung und die äußere Umgebung ist sehr wichtig. Das war mir aber in dem Moment egal. Und dann saß ich da einfach auf der Terrasse, habe mir so einen Liegestuhl genommen, ein bisschen was zu trinken und dann habe ich das eingeworfen. Und dann habe ich immer so eine Musik gehört, so eine Trance-Musik. Es ist quasi wie, wenn du jetzt ein Feuer hast und du kippst da Benzin drüber. Das ist wie so ein Brennstoff, so ein Beschleuniger einfach, der das ganze Feuer entfacht. Und so ist es halt auch mit der Musik, wo es dann relativ kurz, nach wenigen Minuten, fing es dann schon an, so richtig intensiv zu werden, dieser Effekt, also die Wirkung.
Normalerweise ist das positiv, ja?
Normalerweise ist es positiv. Ich hatte in der Vergangenheit aber auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Aber man sagt so in dieser Szene, wenn man sich da drin so bewegt, man soll das Beste aus allem ziehen. Ja, also genau so sagt man das halt quasi. Und naja, ich habe letztendlich dann gemerkt, relativ schnell, das war sehr ungewöhnlich, das habe ich noch nicht so erlebt, so nach 10, 15 Minuten, dass ich gemerkt habe, mir kam eine geballte Angst. Es wurde immer intensiver und in einer kürzerer Abstände. Und es war eigentlich die Musik oder dieser ganze Trance-Clip, den ich mir angehört habe, es war eigentlich immer dasselbe. Das war für mich schon ein bisschen kurios.
Kannst du sagen, Angst wovor oder einfach?
Naja, einfach, Angst eine, für sich? Einfach, es kam eine Angst hoch. Es gab eigentlich keinen Grund. Aber es kam einfach eine geballte Angst hoch. Und ich wusste in dem Moment, es hat was mit dieser Musik zu tun. Und ich hatte dann Kopfhörer drin, ich habe die Kopfhörer rausgenommen. Erstmal, um das Schlimmste erstmal wegzulegen, sozusagen. Und dann stand ich da so wie verwirrt, so total perplex. Stand ich dann auf der Terrasse um 1 Uhr nachts im Sommer bei meinen Eltern im Haus und wusste gar nicht, wie mir geschieht. Und kennst du das, wenn zum Beispiel dir ein eiskalter Schauer über den Rücken läuft, also wenn der ganze Körper mal kurz zittert? Ich hatte das 8, 9, 10 Mal hintereinander. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, im Augenwinkel rechts und im Augenwinkel links, wie dann ein Schatten da war. Ich habe so einen Schatten wahrgenommen. Immer wieder, wenn ich nach rechts geguckt habe oder nach links, war dieser Schatten dann wieder weg. Und das dann mit geballter Angst. Und dann dachte ich mir, okay, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Und dann wollte ich eigentlich so schnell wie möglich, dass das aufhört. Nun, ich weiß, leider ist es so, dass wenn man eine gute Dosis LSD nimmt, die das nehmen, die kennen das, da kommt man nicht mal eben so schnell raus. Das ist sehr, sehr schwer. Ich habe es dennoch irgendwie versucht. Ich bin dann hochgegangen, habe versucht, mich hinzulegen. Es war alles dunkel, ich war total aufgelöst. Und die Angst hat man dann auch bei mir gemerkt letztendlich. Und meine Frau, also damals Freundin, ist dann wach geworden. Hat gesagt, was ist los? Weil ich habe ihr dann mit dem Handylicht total, ich wollte das große Licht nicht anmachen. Total durch den Raum geleuchtet. Ich war ja total neben der Spur auch alles. Und sie ist dann dadurch wach geworden. Ist dann aber, glaube ich, kurze Zeit wieder eingeschlafen. Dann habe ich mich da hingelegt, habe irgendwie versucht zu schlafen, aber es ging nicht. Ich hatte so eine Angst, das wurde von Minute zu Minute wurde das intensiver und schlimmer. Und dann lag ich dann irgendwann da. Und ich war noch nie physisch in der Situation, wo ich sagen kann, dass ich in der Situation war, wo es wirklich physisch um mein Leben ging. Also diese Todesangst. Aber ich glaube trotzdem zu verstehen heute, was Todesangst ist. Weil in diesem Moment war das Gefühl so schlimm, dass ich bereit war zu sagen, egal was es ist, ich will nicht mehr. Ich will sterben. Aber nur damit dieses Gefühl aufhört. Das war der einzige Punkt in diesem Moment. Und ich war bereit. Ich war wirklich bereit. Und dann in diesem Moment, mein Herz hat quasi geschrien nach Befreiung. Und dann habe ich mein Handy wieder genommen. Es lag dann auf dem Seitentisch. Ich lag dann da so in meinem Bett so total aufgelöst und habe dann durch diesen Raum geleuchtet mit dem Handy. Und dann habe ich drei schwarze Silhouetten gesehen. Die waren vielleicht ein Meter in der Luft. Also kein Gesicht, so wie wir es jetzt haben, sondern einfach nur die Maße von dem Körper halt einfach. Und diese drei schwarzen Silhouetten, als ich die gesehen habe, da traf mich eine noch stärkere Angst, dass ich mir dachte, was ist jetzt los? Und in diesem Moment habe ich gemerkt, ich konnte mich nicht bewegen, also fast gar nicht. Meine Atmung, ich konnte atmen, aber meine Atmung war sehr schwergängig. Und es hat sich gefühlt, als wäre irgendwas auf meiner Brust, hätte sich draufgelegt. Und ich konnte nicht irgendwie, ich kam da nicht raus aus dieser Situation. Und ich wusste, ich habe das so vom Gefühl her wahrgenommen, als hätten diese Gestalten durch mich durch in mein Herz geschaut und hätten die Vollmacht über mich. Also so hat sich das halt angefühlt. Ich war dem quasi schutzlos ausgeliefert. Und ich war bereit, Hauptsache, wie gesagt, ich war bereit zu sterben. Aber Hauptsache irgendwie, dass das aufhört, dass dieses Gefühl aufhört. Und dann habe ich mein Handy wieder genommen. Ich bin auf YouTube gegangen. Und da gibt es ja von Bibel TV, christlicher Sender, kennt ja jeder. Mhm. Da gibt es ja diese vier Evangelien. Also es sind keine eigenen Filme, es sind Nacherzählungen und halt die Schauspieler halt. Also die Bibel wird da quasi erzählt. Mhm. Und dann ich glaube, es war Matthäus. Da habe ich so, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und all diese Sachen kamen dann. Und ich hatte vorher nie was mit Jesus zu tun. Also ich war jetzt kein Atheist oder so.
Aber wie kam dann der Impuls, auf Bibel-TV zu gehen?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also irgendwas hat mich geführt. Ich habe innerlich, nach dem Herzen habe ich noch irgendwas geschrien. Und ich war bereit, alles anzunehmen, selbst den Tod. Hauptsache, damit das aufhört. Und in dem Moment kam ich dann auf Bibel-TV. Und habe dann das Matthäus-Evangelium mir angeschaut. Ich saß dann da so und ich habe gemerkt, okay, das hilft mir gerade. Und ich habe es angenommen, ich habe es auf mich ergehen lassen. Und in dem Moment war mir gar nicht bewusst, was das überhaupt ist, aber es hilft mir gerade. Und in dem Moment höre ich die Worte, die halt Jesus dort sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken und alles. Und das war für mich eine Situation, wo ich dachte, wow, diese ganzen schlechten Gefühle, die gingen weg und es kam ein Frieden, eine Freude, eine Liebe und ein Gefühl wie im siebten Himmel, dass ich dachte, wow. Und das Schönste war, wie wenn du als Kind bei deinem Papa so in der Wiege liegst, diese Geborgenheit, wo der Papa sagt, mein Kind, ich bin da, es ist alles gut. Und seit dem Tag hat sich mein ganzes Leben eigentlich verändert.
Schön.
Ja.
Heftige Erfahrung.
Auf jeden Fall.
Und dann war der Trip dann auch vorbei und du konntest dann einschlafen und...
Genau, also das war 2-3 Stunden nach dem Trip. Mhm. Wissenschaftlich gesehen ist das absolut unmöglich.
Das ist eigentlich der Höhepunkt wahrscheinlich normalerweise.
Ja, ja, also du bist mittendrin für mehrere Stunden. So war es auch in der Vergangenheit so. Und ich konnte einschlafen wie ein Baby. Also wie auf Wolke 7, wie in Watte gepackt, konnte ich einschlafen. Am nächsten Tag bin ich aufgewacht. Und ich habe gemerkt, du musst dein Leben ändern. Ich war trotzdem sehr unzufrieden am nächsten Tag, weil ich dachte, du kannst doch nicht weiterleben. Kannst du nicht. So wie ich gelebt habe dann. Ja.
Und wie ist es zu diesem Punkt gekommen? Wie sah dein Leben damals aus?
Naja, ich bin eigentlich gut aufgewachsen, gutes Elternhaus. Ist nicht unbedingt christlich, auf dem Papier vielleicht von meiner Mama und so. Meine Mama war immer wichtig, dass ich selbst entscheide. Also sie hat mich damals nicht taufen lassen. Also als Baby, sondern ihr war immer wichtig, dass ich selbst entscheide. Gedanken fand ich damit schon sehr gut von meiner Mama, bin ich auch heute noch sehr dankbar. Die Schule, das war erstmal behutsam bis zur 5., 6. Klasse, dann kam ich in die weiterführende Schule und dann irgendwann habe ich dann für mich das Gaming entdeckt, Videospiele und sowas. Mhm. Hatte dann meine erste Xbox 360 bei meinem Vater gehabt damals. Hab dann da schon Ballerspiele gespielt, so Spiele ab 18, Call of Duty und sowas. Ja. Mhm. Hab dann irgendwann auch World of Warcraft gespielt vom Rechner. Und ja, dann in der Schule, es war dann so intensiv, dass ich dann in der 8. Klasse sitzen geblieben bin.
Mhm. Also das Spielen war so intensiv?
Ja, das Spielen war so, genau, es war sehr intensiv.
Hat sich eine Sucht entwickelt dann?
Ja, doch, relativ schnell. Also die Spiele sind ja so konzipiert, dass du immer mehr und mehr und mehr. Und das hat mir viel gegeben, was ich außerhalb nicht hatte. Außerhalb das, ich war so sehr, sehr für mich halt. Aber es hat mir, im Spiel war ich einer. Ich war etwas, auch in den anderen Spielen. Ich war ziemlich gut in den Spielen, die ich gespielt habe. Ist nicht der Beste, aber es hat mir schon was gegeben, muss ich sagen.
Man sagt ja, hinter jeder Sucht ist eine Sehnsucht. War das dann der Fall bei den Computerspielen, so diese Anerkennung?
Ja, genau, Anerkennung. Man hat sich dann ja dann irgendwie, wie man es kennt, man hat sich dann über Teamspeak, also das ist so ein Server, wo man miteinander einfach kommuniziert. Mhm. Dann haben wir da zusammen gespielt und ja, dann hat man sich so gegenseitig so Halt gegeben und es wurde dann auch irgendwie so eine Community und alles. Und ja, man war einer, man wurde gebraucht in dem Spiel. Man hatte eine wichtige Rolle und Position in diesem Spiel, damit das ganze Team funktioniert. Mhm. Und das hat mir sehr viel gegeben. Das war wirklich schön. Damals, zu der Zeit. Ja.
Und welche Auswirkungen hat das dann auf dein Leben gehabt? Du hast schon gesagt, schulische Probleme.
Ja, schulische Probleme. Ich weiß noch, da war einmal Sommerferien, 6 Wochen. Und 6 Wochen am Stück hing ich nur vor dem Rechner. Mhm. Ich ging nur raus aus meinem Zimmer, wenn ich Durst hatte oder was essen wollte, oder wenn ich auf Toilette musste. Mhm. Ansonsten, das war so exzessiv und extrem, dass ich dann teilweise bis 2, 3, 4, 5 Uhr bis morgens gespielt habe. Mhm. Dann habe ich mich hingelegt und dann bin ich erst um 14, 15 Uhr, 16 Uhr aufgestanden. Und dann habe ich mich wieder an den Rechner gesetzt. Und das ging 6 Wochen am Stück. Wow. Und auch die Zeit über, in der Schulzeit, besonders die 8. Klasse, habe ich dann meine Mama immer angelogen. Ja, ich habe die 1., 2. Stunde frei, damit ich einfach länger zocken kann. Mhm. Oder ich habe die 6., 5. frei oder was auch immer. Ich habe auch damals meine Entschuldigung selber geschrieben und alles. Also die Sucht und das Spielen, das stand über allem, wirklich. Mhm. Weil das mir alles gegeben hat. Und sobald ich nicht spielen konnte in der Schule, ich habe nur darauf gewartet, schulfrei, teilweise auch die Hausaufgaben dann nicht gemacht oder ja, und dann einfach nur spielen.
Und wie sah es da in deinem Innern aus? Also man kennt das, wenn man ein paar Stunden Fernsehen gesehen hat, dann reicht es ja auch irgendwann. Also hat das für dich psychische Auswirkungen gehabt?
Naja, eine Beziehung zu meinen Eltern, natürlich für mich auch selber. Ich habe auch sehr zugenommen. Man bewegt sich ja nicht mehr viel. Ne? Mhm. Und es war für mich wirklich eine Zeit, es hat mir schon viel gegeben, sehr viel. Aber ich habe dann schon irgendwie gemerkt, wie andere Dinge dann nachlassen. Mhm. Aber die Sucht war so stark, dass es mir egal war. Solange ich da drin war, solange ich spielen konnte, bin ich abgestumpft für andere Dinge. Mhm. Natürlich, es muss immer mehr und mehr und mehr sein. Mhm. Natürlich, wenn man dann Situationen mal hatte, wo man dann nicht spielen konnte, dann hat man schon dann irgendwie so eine Leere gemerkt, hat gesagt, oh, ich muss jetzt ganz schnell wieder spielen. Mhm. Weil ansonsten werde ich ungeduldig, unzufrieden und alles. Dann kamen aber dann am Ende auch die Drogen durch falsche Freunde in der Schule. Hat man dann angefangen, Nikotin zu rauchen. Mhm. Irgendwann kam auch Cannabis und all diese Sachen. Mhm. Kamen dann letztendlich auch noch, die dann einem dann natürlich auch noch was geben. Mhm.
Hat sich das überlappt dann? Wie kamen dann die Drogen in dein Leben?
Nee, ja, die Drogen kamen ja auch schon so 8., 9. Klasse. Ich weiß noch, vielleicht noch kurz gesagt, als ich sitzen geblieben bin in der 8. Klasse, meine Mutter wusste gar nichts. Die hat mir immer vertraut, die hat mir immer geglaubt, das, was ich hier gesagt habe. Und dann hat irgendwann die Lehrerin angerufen und hat gesagt, ja, der hat keine Ahnung wie viele Fehlstunden und unentschuldigt und alles. Und der bleibt dann sitzen und so. Und meine Mama war, als ich meine Mama das erste Mal dort gesehen habe, die hat wirklich Rotz und Wasser geheult. Mhm. Die war so enttäuscht. Und als ich das gesehen habe, war das damals für mich als Kind schon, so 13, 14, 15-Jähriger, war das für mich, meine Mutter so zu sehen, wegen mir, das war für mich schon etwas, was mir sehr wehgetan hat. Oder so dieser erste Impuls, dass ich was ändern muss in meinem Leben. Mhm. Und danach habe ich die Schule besser gemacht. Nicht perfekt, so dass ich gerade durchgekommen bin.
Aber hat was geändert.
Aber hat was geändert. Also da, das hat mich tief getroffen und das habe ich sehr bereut, muss ich sagen. Ja. Und die Drogenzeit, das kam ja auch dann mit dieser Zeit dann. Nikotin und Cannabis und Alkohol dann auch. Hat man sich mit Freunden getroffen oder da hat man sich mal getroffen, eine Feier gemacht und sowas.
Aber das war auch um diese Zeit rum, wo
ja, du auch um diese Zeit
geblieben warst. Dann trotzdem danach noch, obwohl du sagst, es war ein Wendepunkt.
Ja, es war ein Wendepunkt, dass ich halt dass ich mir vorgenommen habe, irgendwie die Schule durchzukriegen. Also es ist irgendwie so, versucht so ein bisschen Disziplin zu haben, um die Eltern so ein bisschen zufriedenzustellen.
Okay, also war mehr, ich gebe in der Schule mehr Gas. Aber nicht, ich lasse das Spielen weg oder
die anderen. Das war genauso präsent, vielleicht ein bisschen weniger, aber es war trotzdem noch eine Sucht, die mich ganz klar in Ketten hatte, nach wie vor.
Ja. Also Videospielsucht stellt man sich jetzt eher so vor, jemand, der den ganzen Tag irgendwie daheim hinterm Bildschirm sitzt. Wie kam das dann mit den Drogen? Das kam ja auch über Leute, die du kennengelernt hast.
Ja, ich hatte damals einen sehr, sehr guten Schulfreund seit ab der ersten Klasse. Grundschulzeit und das war dann damals auch mein Dealer und wir haben es halt immer gut verstanden und da kam mir dann immer so ein Kontakt, hat mich dann mal ziehen lassen an einem Joint und sowas und dann ging das alles relativ schnell, dass man da eine Sucht entwickelt und dass man das dann kombiniert, sagt man, hey cool, also spielen ist cool und ein Rausch von Joint, der ist auch cool, warum rauche ich nicht und spiele dann, das ist auch doppelt cool.
Welche Drogen hast du denn genommen?
Ja, Cannabis, Nikotin, Rauchen, das hat damit so angefangen. Irgendwann auch Ecstasy, Kokain, LSD relativ zum Schluss. Das waren so Pilze, das waren so die Drogen, die ich eigentlich alle so konsumiert habe über die Zeit hinweg. Also die Hemmschwelle wurde dann auch immer weniger dann, ja.
Wie wirken diese Dinge? Kannst du das beschreiben?
Ja, Cannabis ist eher so ja, man ist so sehr ruhig, sehr gelassen. Bei mir war es damals, ich bin dann sehr faul geworden dadurch, muss ich sagen. Ja, Nikotin, ja, es ist eigentlich wie, ist einfach eine körperliche Abhängigkeit, glaube ich, Nikotin, also Zigarettenrauch. Ja, Alkohol natürlich total neben der Spur. Man hat es dann am nächsten Tag irgendwie immer bereut, aber man macht es dann irgendwie trotzdem immer wieder.
Also Kater auch.
Ja, genau, Kater und sowas.
Und wie sieht so ein Kater aus?
Naja, du wachst halt auf und dein Körper zeigt dir schon ganz deutlich und auch dein Kopf sagt, das war nicht gut. Das sagt er dir eigentlich ganz deutlich. Ne? Für den Moment, wo man es dann macht, ist es egal, weil man ist ja dann in diesem Gefühlsmodus und man ist ja dann berauscht und alles, aber der Körper sagt eigentlich im Nachhinein und auch währenddessen eigentlich schon, das ist eigentlich etwas, das solltest du nicht nehmen.
Ja. Also sehr negativ dann, aber man macht es trotzdem nochmal?
Ja, man macht es trotzdem nochmal, weil es halt, es ist halt immer das Gefühl, ja. Ich glaube, dass wir sehr, sehr gefühlsgesteuert sind und dass wir halt immer irgendetwas suchen, was uns erfüllt. Und das Gefühl setzen wir an erste Stelle, denke ich. Ja, so war es bei mir letztendlich auch gewesen.
Und das hast du dann wild kombiniert, die ganzen Sachen, Alkohol und Ecstasy? Und
ja, mal das, mal wenn es eine Feier war, dann war es Alkohol, Cannabis, das war eigentlich so mein täglicher Begleiter. Andere kommen von der Arbeit und haben Feierabendbier, ich habe einen Feierabendjoint. Auch während der Bundeswehrzeit habe ich auch gekifft und alles. Und also nicht, wenn ich arbeiten war, sondern wenn ich nach Hause gekommen bin. Ecstasy auch einfach so als ja, Ecstasy, das ist so, das sind einfach Glücksgefühle, die da kommen. Mhm. Also so, es wird künstlich quasi, wenn man diese Drogen nimmt, wird künstlich quasi aus deinem Gehirn wird künstlich dieses ganze Dopamin rausgeholt und du fühlst dich wirklich, als wärst du der glücklichste Mensch auf dieser Erde, wenn du unter diesem Rausch bist. Das Problem ist aber, wenn dieser Rausch nachlässt, musst du halt immer wieder nachlegen. Und dieser Effekt ist dann nicht immer der gleiche Effekt. Und wenn du dann nüchtern bist über einen längeren Zeitraum, dann wirst du sehr schnell depressiv. Und du merkst, dass du eigentlich abhängig davon bist. Und kannst eigentlich dich an normalen, alltäglichen Dingen kannst du dich gar nicht mehr wirklich erfreuen. Weil das ist quasi wie so ein, weil das Gehirn, wenn du Ecstasy nimmst, das ist wie so ein Waschlappen, den du nimmst, den du nass gemacht hast. Und wenn du diese Droge nimmst, dann fringst du das so richtig aus. Und irgendwann ist das am Ende so, so lapprig und trocken und es funktioniert nicht mehr.
Mhm. Ja. Das klingt ja ziemlich heftig. Wie hast du da dein normales Leben noch hinbekommen, also mit Schule zum Beispiel?
Ja, man ist irgendwie durchgekommen. Mhm. Also man ist irgendwie durchgekommen, man hat sich irgendwie dann noch selbst diszipliniert. Und es war eigentlich alles, was ich nach außen hin gelebt habe, es war Fassade. Mhm. Also irgendwie Fassade. Ich habe dann immer der Lustige nach außen hin. Ich war immer der ein gutes Wort vielleicht auch hatte. Und ja, letztendlich war ich dann aber, wenn ich für mich war, habe ich mich dann in meine Drogen geflüchtet. Weil ich sage, okay, sobald ich nüchtern war, sobald ich nicht irgendwas habe, was mir was gibt, wurde ich sehr schnell depressiv und hatte auch oft daran so den Gedanken gehabt, was hat das hier alles für einen Sinn? Mhm. Ich will nicht mehr leben. Das habe ich halt betäubt durch die ganzen Drogen dann.
Mhm. Ja. Mhm. Okay, also kamen auch Selbstmordgedanken dann?
Ja, auf. Ja, das kam schon relativ früh, zwischendurch mal. Mhm. Genau. Auch die Frage des Sinn des Lebens. Ich bin damals, wo ich 12 Jahre alt war, bin ich nachts aus dem Bett aufgestanden, total perplex und weinend. Da habe ich ja noch keine Drogen genommen oder sowas, aber ich habe mir dann die Frage gestellt, jetzt so 80, 90 Jahre lebst du und dann ist alles vorbei, dann ist alles weg, ist alles nichtig. Mhm. Das hat mir damals immer sehr viel Angst gemacht als Kind. Mhm. Ja, das war eine Frage, die hat mich wirklich gequält, weil ich keine Antwort hatte.
Okay. Tiefsinnige Frage für einen 12-Jährigen.
Ja. Mhm. Ja, ich hatte halt Angst dann, so wie es jetzt ist, so das schöne Leben mit meiner Mama, meinem Papa, das ist auf einmal nix halt, auf einmal weg, auf einmal leben alle nicht mehr und alles 9 Uhr knallt, alles keinen Sinn und was auch immer. Das war für mich eine fürchterliche Vorstellung und das hat bei mir immer so eine Panikattacke ausgelöst, eine kleine.
Mhm. Ja. Okay, und das hat sich dann auch verstärkt durch deinen Lebenswandel? Also ist das was Drogen auf Dauer verstärken, dass man eine Sinnlosigkeit im Leben verspürt?
Ja, es ist, Drogen geben einem was. Mhm. Drogen geben einem was, was man eigentlich, ich glaube, jeder Mensch sucht was. Und es kann auch ein Hobby sein, das kann Spielen sein, das kann Reisen sein, das kann Geld sein. Bei mir waren es die Drogen. Mhm. Ich war ein Extremmensch, bin von einem Extrem immer ins andere. Ich habe immer irgendwo versucht, eine Haltestelle zu finden, wo ich sage, da kann ich bleiben. Mhm. Also so einen tiefen, beständigen Frieden. Mhm. Aber ich hab's nirgendwo gefunden, weil ich musste immer wieder nachlegen. Es musste immer wieder extremer sein. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Mhm. Und man denkt halt, man steigt hoch. Auch mein Ego ist sehr hochgewachsen. Aber innerlich, da ging es eigentlich nur bergab. Mein Leben war eigentlich, du kannst dir das vorstellen, wie als wenn du in einem ICE sitzt, 200 km/h, und die Haltestelle ist eine Betonwand. Mhm. So ging das eigentlich in meinem Leben und in meinem Drogenkonsum, dieser ganze Weg letztendlich, ja.
Du hast gerade gesagt, Drogen geben einem was. Ja, was geben sie einem und was nehmen sie einem vielleicht auch?
Temporäres Gefühl von Glückseligkeit. Für dich selbst. Aber du merkst eigentlich, wie dein ganzes Leben außerhalb kaputt geht. Die Beziehung zu deinen Eltern brechen, die Beziehung zu deiner Freundin bricht. Es ist alles nur noch sehr oberflächlich. Drogen verändern einen so sehr, dass du eigentlich nur noch auf deine Gefühle hörst. Wir wissen ja, dass eigentlich, oder man weiß ja, dass, wenn man nur auf die Gefühle hört, dass das am Ende auch oft einen falschen Weg bringt. Hm. Also totaler Irrweg. Und ja, es ist ein temporärer Frieden, den du bekommst. Aber am Ende, wenn du wieder nüchtern bist, bist du so tief leer. Du bist absolut leer. Mhm. Und diese Leere hat mich damals verrückt gemacht und depressiv, sehr depressiv.
Das heißt, man hat Peaks, aber auf Dauer geht die Stimmung nach unten und die Leere nimmt zu.
Ja, also solange du konsumierst, ist alles gut. Mhm. Aber du merkst schon, währenddessen du konsumierst, musst du immer wieder nachlegen und du musst immer mehr nehmen. Mhm. Und deine Welt zerbricht eigentlich komplett überall. Mhm. Du bist auch nicht mehr so eifrig in der Arbeit, dir sind viele Dinge egal. Also es hat sehr, sehr viele negative Folgen eigentlich. Mhm. Sehr, sehr viele.
Mhm. Ja. Okay, also du hast ein sehr extremen Lebensstil geführt und trotzdem hat es irgendwie geklappt mit der Schule. Wie ging es da weiter?
Naja, ich habe dann meinen Abschluss gerade so bekommen. Mhm. Ja. Zeugnis war ja nicht perfekt, aber so, dass es halt gereicht hat. Ich war dann schon irgendwie stolz, dass ich irgendwie doch trotz der Umstände irgendwie hinbekommen habe. Mhm. Ich wusste eigentlich aber nicht, was ich machen sollte. Also meine Mama hat dann irgendwann gesagt, ja, komm, mach Bundeswehr, wenn du nicht weißt, dann geh doch zur Bundeswehr. Mhm. Ich habe dann eingewilligt, habe gesagt, gut, machen wir das. Dann vorher 4 Monate in einem in einem Möbelhaus gearbeitet als Minijob, bis es dann zum Dienstantritt kam. Und dann bin ich dort angetreten und dann kam erstmal die Grundausbildung. Mhm. Und das war für mich eine sehr schwere Zeit, sehr harte Zeit, weil ich war so bei Mama, ich war immer so eingemümmelt. Meine Mama hat immer mein Zimmer aufgeräumt, sie hat immer die Wäsche gewaschen, hat alles gemacht, ich musste eigentlich nichts machen. Ja. Und das war dann wie von Hotel Mama in die Kaserne.
Eine Welt der Disziplin auch, ne?
Oh, extrem, mhm. Ja. Also in ein Umfeld radikal anders. Mhm. Und ich bin da teilweise so zerbrochen worden, weil ich habe das oft, wo die Ausbilder einen anschreien oder na, es ist ja wirklich ein Klima dort, was sehr, sehr anders ist wie zu Hause. Und letztendlich war es auch so gewesen, dass ich das oft auch persönlich genommen habe. Ich habe irgendwie gedacht, die haben irgendwie immer was persönlich, wenn die mich anschreien oder so. Mhm. Ich war da zum Beispiel auch einer, der es oft nicht verstanden hat. Ich stand dann da beim Antreten, dann stehen dann da alle, so 20, 30 Rekruten stehen dann da und die sollten alle eine Jacke anziehen. Und ich habe immer die falsche Jacke angezogen, weil ich nicht wusste, wie unterscheidet man die Jacke. Und dann hat die Frau, also die Hauptfeldwebel, hat mich dann angeschrien, hat gesagt, Herr Wolter, Sie sollen doch das und das anziehen. Und dann bin ich zurück, total perplex und war dann mein Schrank, so, welche Jacke ist es denn? Und dann habe ich schon wieder die falsche Jacke gegriffen, bin wieder hingelaufen und sage, Herr Wolter, und dann aber mitten vor der Mannschaft. Und das hat mich so, das war so anders. Und ich dachte mir so, boah, ich will nicht mehr, ich will hier nicht mehr sein. Das ist eine Katastrophe, war das für mich. Bis dann irgendwann ein Ausbilder mir gesagt hat, Herr Wolter, wir müssen das, das ist Teil unseres Jobs, das ist nicht persönlich. Ich weiß noch, ich habe da meinen Stiefvater angerufen, ich habe Rotz und Wasser gehört, ich kann nicht mehr, ich will nach Hause. Wo er dann mich dann auch ermutigt hat, weiterzumachen. Ja, und dann habe ich es auch irgendwie durchgeschafft. Mhm. Durch diese Zeit dann der Grundausbildung, genau.
Okay. Und wie war das, du hattest ja vorher die ganzen Süchte in deinem Leben. Waren die dann vorbei an dem Punkt bei der...
Naja, ich hab das Cannabis, habe ich relativ, also ich hab's für die Sache habe ich aufgehört. Mhm. Ja, also da war ich radikal, habe ich aufgehört. Aber als ich dann nach der Grundausbildung in meine Stammeinheit kam, mich da so eingelebt habe, dann kam das alles ganz schnell wieder. Habe ich dann ganz schnell wieder angefangen.
Okay, das kam bei der Bundeswehr dann.
Mhm. Ja, genau.
Sind da nicht irgendwie strenge Kontrollen?
Ja. Das Gute damals war, ich habe in einem Sanitätsdienst gearbeitet. Ich habe quasi in einer Arztpraxis für Soldaten gearbeitet. Mhm. Und in dieser Arztpraxis kann man sich wie eine normale Praxis vorstellen, nur halt für Soldaten. Und ich habe dann immer so Lungentests gemacht, EKGs geschrieben, Drogentests habe ich bei denen gemacht, ironischerweise. Und das war halt das Gute, weil ich konnte halt immer selber einen Drogentest machen und ich wusste, weil ich eben in diesem Bereich, genau in diesem Bereich gearbeitet habe, ich wusste, wann Drogentest auf mich zukommt und wann nicht. Mhm. Und das war für mich dann halt ein leichtes Spiel, dass ich gesagt habe, kein Problem. Mhm. Ich kann ganz normal weiter konsumieren zu Hause.
Mhm. Okay. Das heißt erstmal der positive Effekt, du hast aufgehört und dann hat sich's aber wieder eingeschlichen.
Ja, genau. Mhm. Als dann irgendwie die Gefahr war weg. Mhm. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja gut, wenn die Gefahr weg ist, kein Problem, dann machen wir es so. Mhm. Und ja, wo dann auch Corona kam, Lockdown und sowas, alles, wo man dann zu Hause war, dann war das natürlich noch einfacher dann.
Mhm. Ja. Also erst hat es den positiven Effekt, dass durch die Disziplin bei der Bundeswehr du mit den Drogen erstmal aufgehört hast. Dann hast du aber gemerkt, das funktioniert trotzdem, das hat sich wieder eingeschlichen. Hat sich dann so eine Art Doppelleben wieder aufgebaut?
Ja, auf jeden Fall. Ich wurde dann irgendwann versetzt von da, wo ich war. Ich war vorher, ich hatte die Grundausbildung und dann bin ich quasi relativ heimatnah stationiert worden. Mhm. Und da war ich vielleicht 10 Minuten Arbeitsweg von zu Hause. Und dann wurde ich aber dann nochmal versetzt. Und das war in Paderborn, das war ungefähr gute 2,5 Stunden war das dann weg von meinem Zuhause. Und dann war ich dann, über die Zeit war ich ja Kasernschläfer über die Woche. Und dann am Wochenende kam ich dann nach Hause. Und dort war ich dann ein Jahr. Dann habe ich dort einen Arbeitskollegen kennengelernt, also einen guten Kameraden. Und der hat mir so ein bisschen erzählt, ach guck mal hier, ich habe da was mit Immobilien und sowas und ich kenne da einen in Bielefeld und alles und hast du da Interesse dran, dass man vielleicht so ein bisschen aus dem Hamsterrad rauskommt und alles und ich fand das sehr gut und ich dachte mir, ja, das ist es, das ist also das nächste Extrem, aus dem Hamsterrad raus, das brauche ich jetzt.
Richtig Geld verdienen.
Richtig Geld verdienen, reisen, dicke Karre fahren und alles und da dachte ich mir, ja, das klang wirklich sehr, sehr gut und das hat mich sehr, sehr angezogen und ich bin dann auch mitgefahren und habe ich dann auch da einen kennengelernt und alles und der hat mir das auch alles erzählt. Aber da habe ich dann wirklich richtig angefangen, Doppelleben zu führen. Das war auch die Zeit, wo meine Frau schwanger wurde, mit meinem ersten Kind, der jetzt 4 ist. Und
Ganz kurz vielleicht, seit wann hattest du deine Partnerin damals?
2015. Also wir sind jetzt 10 Jahre zusammen. Also
Aber war
seitdem,
das noch in der Schulzeit
das
oder
war noch in
so?
der Schulzeit.
Ah ja, okay, also
Da
ihr
war ich
kanntet euch.
15, genau.
Ah,
Ich bin jetzt 25 und 10 Jahre jetzt schon her. Ja, und dann war das letztendlich auch so, dass dieses Doppelleben, ich habe dann viel Alkohol dann auch getrunken. Bei der Bundeswehr ist es halt so, dass man halt auch viel Alkohol trinkt,
Das
auch nach
Klischee, ne?
Dienst und so. Das ist ganz normal. Und ich habe dann auch eine Sucht für Frauen entwickelt. Also ich habe damals schon in der Beziehung zwischen meiner Frau und meiner Freundin damals hatten wir unsere Höhen und Tiefen. Und da habe ich dann mal mit einem Mädchen geschrieben und sie dann mal mit Jungs und sowas. Und dann hat man sich dann auch hin und wieder dann mal einander verletzt und wehgetan und hat man sich auch dann gegenseitig erwischt und sowas. Und das war da, aber es war dann in so stufenweise mal was schlimmer, mal nicht. Und dann da bei der Bundeswehr, das war dann ganz extrem, wo ich dann auch in Bordelle gefahren bin und zu Frauen und dann auch dann mir da auch alles gesucht habe. Und ich war ja die Woche über, ich war ja für mich, es war ja kein Problem, ne? Auch.
Wie bist du da reingeraten? Hat das dann auch irgendwie mal ein Kollege bei der Bundeswehr empfohlen oder?
Ah, nee, nicht unbedingt. Ich bin da so selber drauf gekommen. Eigentlich, ich hatte damals schon diesen einen Fehltritt gemacht, wo ich dann auch ins Bordell gefahren bin, was das erste Mal war. Und es ist ja so, wenn du etwas tust, dann fällt es dir halt immer leichter und leichter und das Gewissen stumpft dann halt irgendwann ab. Ich weiß auch, das erste Mal, wo ich das machen wollte, ich saß dann in der Bahn auf dem Weg nach Köln, dieses große Haus da. Und ich dachte mir die ganze Zeit, was machst du hier? Was machst du hier? Was machst du hier? Was machst du hier? Also, ich wollte das eigentlich gar nicht, aber dann habe ich es getan. Und ich habe es dann danach total bereut. Aber es war dann irgendwie auch etwas, für den Moment hat es mir total viel gegeben. Und ich dachte mir dann, pff,
Was hat das gegeben für den Moment?
Gefühl. Also wieder Gefühl und ja, es war etwas, was man so von seiner Frau vielleicht nicht kriegt. Oder dieser Kick nach was Neuem, nach neuen Frauen, nach neuem Aussehen, neue Figuren, alles, so habe ich damals halt gedacht. Ne? Und das war für mich dann schon, ja, wo es dann halt auch letztendlich schlimmer wurde. Da ich dann auch wöchentlich immer wieder, wenn ich da war, auch irgendwo zu Bordellen gefahren bin oder zu privat und habe dann auch vorher auch gut Alkohol getrunken und so und bin dann auch Auto gefahren und dann,
Weil man enthemmt ist dann.
genau, dann habe ich mich da auch dann mit Frauen vergangen.
Okay. Wow, jetzt hast du, also der Drogenkonsum ist wieder gestiegen. Du hattest auch neue Sucht mit den Frauen noch dazu. Du wolltest auch ein Business aufbauen und hattest noch deine Partnerin daheim. Wie ging das alles zusammen?
Und ich war werdender Vater,
Und
genau.
werdender Vater.
Ja, also alles. Naja, dann letztendlich ging es dann so, dass ich dann gemerkt habe, dass das alles sehr viel fordert, aber ich habe mich dann immer wieder betäubt halt, ne? Also ich habe ein Doppelleben geführt. Ich war in der Woche war ich der angehende Business-Soldat. Und am Wochenende kam ich nach Hause und dann habe ich quasi mit meinen alten Freunden gehangen, die alle nur gekifft haben, die Rap-Musik gemacht haben. Dann haben wir so gerappt und alles und gezockt. Und dann habe ich quasi mir meine Kutte angezogen und dann bin ich wieder zur Arbeit gefahren. Habe aber dort dann auch irgendwie schon das Leben trotzdem so weitergelebt. Nur halt nicht Cannabis, sondern Alkohol, Frauen. Und dann irgendwann ging es dann so in diese Immobilien-Schiene immer mehr rein.
Wo hat deine Partnerin da Platz gehabt?
Ja, sie war dann halt zu Hause bei meinen Eltern dann, ne? Über die Zeit. Sie war dann auch schon schwanger. Und ich kam dann immer nach Hause und ich habe dann trotzdem irgendwie, ich habe trotzdem nur gezockt und hab gar nicht so viel Zeit mit meiner Frau dann verbracht. Und es war dann meistens so, sie lag dann auf dem Bett, hat irgendwie Netflix oder sowas geguckt oder irgendwas. Und ich war dann am Zocken und zwischendurch bin ich dann zu ihr und dann, ja, hat man da seine Chance genutzt halt. Also total abgestumpft, also total gefühlslos, total kalt, total einfach nur der Begierde nachgejagt, nichts anderes. Es war nur noch Begierde, 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 es war nichts anderes mehr. Ja, in jeglicher Situation, jeglicher Art und Weise. Nur Begierde. Es war eigentlich, meine Frau war dann am Ende nur noch Mittel zum Zweck. Wenn ich dann mal, ich sag's mal so frei, wenn ich dann mal musste, ne, dann habe ich es gemacht. Aber so mal so Gesten oder sowas, klar, man ist dann irgendwie nochmal was essen gegangen, aber es war alles, die Selbstsucht war an erster Stelle. Absolut an erster Stelle.
Das klingt ja auch für sie nicht so schön. Hat sie das irgendwo geäußert? Und wie hat sie das überhaupt mitbekommen, diesen Weg, den du gegangen bist mit den Drogen, wenn sie schon früh in deinem Leben war? Was hat sie da alles mitbekommen und inwiefern hat sie das auch beeinträchtigt dann?
Naja, sie war sehr, sehr, sie hat mich sehr geliebt. Teilweise schon blind vor Liebe. Ich habe dann auch, ich habe mich immer so, ich war immer sehr abgeneigt, weil es war für mich etwas zu Extremes. Ich hatte kaum noch Freiraum für mich. Und sagt dann auch, ja, kannst du nicht mal vom Rechner wegkommen, komm doch mal zu mir und lass uns mal kuscheln und so weiter und so fort, sowas halt. Und ja, als ich dann wirklich diese Drogen dann angefangen habe, ich habe sie dann mitgeschleppt dann, ne? Sie hat dann auch Cannabis genommen, auch mal LSD konsumiert. Nicht so extrem wie ich, aber ich habe sie dann doch schon sehr stark dazu verführt und das hat auch sie dann ziemlich beeinträchtigt in all diesen Sachen. Ja, genau.
Okay. Und das klingt jetzt nach einer relativ schrecklichen Situation, die sich da aufgebaut hatte, bei der Bundeswehr. Wie bist du da wieder rausgekommen, auch aus diesem Teufelskreislauf, dass man ja dann immer wieder, den neuen Schmerz auch betäuben möchte?
Ja, das stimmt. Also man hat dann irgendwann, man ging auf diese Seminare von der in diesem Immobilienbusiness, ging dann auf diese Seminare dann, wo dann so eine Positivität ist, so Glaubenssätze und alles, kam dann auch sehr stark mit New Age in Kontakt. Du kommst dann dahin, 4 Sterne, 4-5 Sterne Hotel, du kommst dahin, da sind nur Leute, die 4, 5, 6, 7-stellig verdienen. Du umgibst dich mit Leuten, die da sind, wo du hin willst. Du kommst dann dahin und da steht ein richtig dicker Maybach vor der Tür und sagst, boah, ja, das will ich auch haben. Und du gehst dann diesen Weg und du lässt, zum Beispiel, da gab es dann einen Immobilienpapst, ja, der war auch damals mal in der Zeitung oder so. Und der hat dann irgendwann in einem Seminar, der gesagt, ich habe mich vor 40 Jahren hypnotisieren lassen. Das hat mir sehr stark zum Erfolg auch geholfen. Und ich wusste, ich fand das damals total genial. Ne? Ich dachte so, wow, cool, das muss ich auch machen, wenn das hilft. Hauptsache reich werden. Ne? Ich wusste nicht im Nachhinein, was das für Folgen eigentlich hat und auf welchen Ebenen man sich eigentlich mit diesen Praktiken begibt. Das war mir damals ja überhaupt nicht klar.
Ist ja Esoterik, New Age und so. Was lernt man da, um erfolgreich zu werden?
Naja, es geht viel um Glaubenssätze, Meditation. Ich habe angefangen zu meditieren.
Was sind denn Glaubenssätze?
Ja, Glaubenssätze ist einfach, dass du dir immer wieder sagst, du schaffst das und positiv denken, aus jeder negativen Situation immer das Positive rausnehmen, dranbleiben und ja, so es ist einfach eine gewisse Positivität, egal was, es ist immer alles positiv und es soll dich pushen und nach vorne bringen. Und jeder pusht sich da irgendwie gegenseitig und ermutigt sich die ganze Zeit. Da war eigentlich so überhaupt keine Negativität. Selbst wenn Negativität irgendwie da war, wurde sie immer positiv geredet, obwohl sie gar nicht positiv ist. Also es ist nicht positiv gewesen, ne?
Okay, jetzt warst du da unter diesen esoterischen New Age High-Performern. Wie
Ja,
ging es da
genau.
weiter?
Ja, ich wollte und ich habe dann gemerkt, so, ja, es geht voran, es geht voran. Ich habe auch das ein oder andere gute Verkäufe erzielt von den Produkten, die man da verwirbt. Habe dann auch selber eine Immobilie da gekauft. Ich war ja auch überzeugt von dem Produkt, was die da machen. Und ich habe aber dann irgendwie gemerkt, dieser Stress, dass ich die ganze Zeit performen muss, Kaltakquise, also Akquise quasi immer Leute ansprechen und von den Produkten überzeugt, bin dann zu meiner Familie gegangen, habe denen allen dann die Verträge und habe denen das allen dann gezeigt und so und habe denen das alles erklärt und dann gleichzeitig war ich aber dann noch Soldat, hatte noch mal einen normalen Job gehabt und dann war ich ja noch gefangen in den Drogen, ich war noch gefangen irgendwie mit den Frauen und zu Hause, schwangere Frauen, alles. Das wurde mir dann irgendwann zu viel. Aber ich wollte diesen Reichtum haben. Und dann habe ich irgendwann dann auch LSD konsumiert. Dann fing das dann da auch wieder an, exzessiver zu werden. Und dann hab ich dann irgendwann in dieser Szene gelesen, in diesen Foren, wo die dann sich austauschen über die Drogen. Ja, du kannst das nehmen und dann kannst du dein Unterbewusstsein kannst du dann manipulieren, dass du halt wirklich nur noch so programmiert bist, dass du nur noch auf diesen Erfolg gedriftet bist. Das habe ich dann versucht. Mhm. Aber es war für mich dann am Ende, es war eigentlich nur Spaß. Die Droge hat mehr Spaß gemacht, als dass ich dann irgendwie, es war mir dann am Ende wirklich irgendwie alles viel zu viel und ich war total überlastet. Bis ich dann irgendwann bei mir in der Kaserne saß, an meinem Bürotisch und dann irgendwas ging da in meinem Kopf, ich weiß nicht wieso, was da los war, wahrscheinlich, weil ich mich eben da mit diesem ganzen Meditationskram beschäftigt habe, dass ich dann irgendwann gegoogelt habe, wie kann ich meine Seele an den Teufel verkaufen, was bringt es mir? Genau, also was bringt es mir? Und ich habe dann gegoogelt, ich habe dann irgendwelche Foreneinträge gelesen und dann haben dann welche gesagt, ja, wenn du das machst, dann kriegst du Geld und du kannst dann einen Pakt machen und das geht so und so. Und dann dachte ich mir dann so, ah ja, das ist genial, vielleicht hilft das ja. Aber dann habe ich immer wieder auch gelesen in Forenbeiträgen, wo dann andere geschrieben haben, dass das einen Preis hat und mach es nicht und du wirst es bereuen. Und dann habe ich gemerkt in mir, da war so ein richtig großer Kampf. Die eine Seite sagt, ja, du willst das, mach das, probier es aus, hast ja eh nichts zu verlieren. Und die andere Seite hat gesagt, mach das nicht, mach das bloß nicht. Ne? Mhm. Also es war wirklich ein richtiger Kampf zwischen Gut und Böse in meinem Kopf dann.
Es ist ja sehr interessant, dass diese Verknüpfung entstanden ist, von Esoterik und ich verkaufe meine Seele an den Teufel. Ja? Ja. Also wahrscheinlich, wenn du jetzt einen von diesen High-Performern fragen würdest, die würden nicht sagen, dass das irgendwas mit dem Teufel zu tun hat. Und doch hat es in diese Richtung gelenkt. Und ist für mich fällt auf, dass es so eine Parallele ist. In dem Zimmer nachher, wo du LSD genommen hast, da hat Gott dir eingegeben, such mal nach Bibel-TV. Und in dem Moment, wo du mit dem im Okkulten dich beschäftigt hast, hast du dann danach gegoogelt, wie kann ich meine Seele an den Teufel verkaufen?
Genau, ja. Absolut.
Und hast du versucht oder hast du es gelassen oder wie bist du damit umgegangen?
Ich war hin und weg, so ich wusste nicht, was soll ich jetzt machen. Irgendwie ist das dann, glaube ich, verblasst irgendwie. Das war auch relativ, danach kam auch diese Bekehrung, auch das Erlebnis. Das war alles davor, was ich jetzt erzählt habe. Ich habe dann irgendwie gemerkt, irgendwas hat mich davon abgehalten. Mhm. Also ich war wirklich, ich glaube, Gott hat mich da schon ziemlich bewahrt, muss ich ehrlich sagen. Es war nicht keine satanische Bibel, ich habe mir aber so ein satanisches Buch über Satan habe ich mir gekauft. Ja, das habe ich mir dann irgendwie, weil ich fand das dann irgendwie total anziehend. Das war ganz, ganz kurios.
Also hast du dann recherchiert ein bisschen?
Ja, ein bisschen so. Und ich habe mir das dann, habe ich mir dann bestellt und dann habe ich mir so ein bisschen was durchgelesen. Ich weiß nicht mehr, was ich da gelesen habe, aber relativ zeitig, wo ich mich dann nach der Bekehrung bekehrt habe, habe ich dieses Buch auf dem Parkplatz, habe ich das angezündet.
Ja. Du hast es angezündet?
Ich habe es angezündet. Das war für mich dann, ich muss, das auf gar keinen Fall. Das war für mich dann klar und deutlich, das ist nicht gut für mich.
Ja. Und haben sich diese okkulten Dinge, mit denen du dich ja beschäftigt hast, auch Esoterik und solche Sachen, hat sich das irgendwo gezeigt schon in deinem Leben vor dieser Erfahrung, wo du auch die dunklen Gestalten gesehen hast? Oder war das dann wirklich erst?
Ja, also ich hab schon Dämonen gesehen. Ich weiß noch, ich war einmal auf dem Park. Ich bin immer auf dem Parkplatz gefahren und dort habe ich dann meine Joints geraucht oder habe Drogen genommen. Es war irgend so ein Parkplatz in so einem Dorf, da war ich für mich. Und da habe ich dann auch mal LSD genommen oder Pilze, irgendwas davon war es. Und es ist ganz komisch zu beschreiben. Dann fing das alles an und das war total dieser Horrortrip gewesen. Also total einen schlechten Trip gehabt. dann saß ich da ja noch damals in meinem Kleinwagen im Auto und dann habe ich auf einmal etwas gesehen. Ich habe so eine auch wieder so eine Silhouette gesehen. Mhm. Ich saß im Auto. Und diese Silhouette hatte aber Augen, aber so blaue, rauchige Augen. Mhm. Ja. Und dann habe ich gesehen, wie diese Frau, war zumindest fräulichen Körper gehabt, das war auch wieder diese Angst, die ich dann hatte. Mhm. Ja, also diese richtig extreme Angst, die ich dann hatte. Mhm. Und das war dann auch etwas, wo sie dann vor der Motorhaube stand mhm. und in so einer Geschwindigkeit, innerhalb weniger Millisekunden, war sie dann 10 Meter weit weg vom Auto und dann direkt wieder vor der Haube mhm. und hat mich immer so angeguckt. Und das war auch genauso gleich mit dem Gefühl, dass sie Macht über mich hatte und sowas. Mhm. Ne? Das war für mich auch eine sehr, sehr angsterfüllte Situation, wo ich dachte, was passiert hier eigentlich? Was machst du hier überhaupt? Mhm. Ne? Das war schon sehr, sehr intensiv. Mhm.
Das ist also dann schon quasi in abgeschwächter Form schon vorher auch mal passiert.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Okay. Und wie ging es jetzt weiter? Hat diese ganze Situation dann gemündet in die Situation vom Anfang mit dem LSD?
Ja, im Grunde genommen schon. Also mhm. ich war dann irgendwann total überfordert und werdender Vater und alles, das war für mich einfach viel zu viel. Mhm. Und dann kam halt auf einmal, wie gesagt, dieser Lockdown. Und ich war jetzt kein Funktionspersonal, was dringend gebraucht wurde. Ich wurde dann quasi nach Hause geschickt in diese Quarantänezeit, die es dann damals gab. Und war dann halt ein halbes Jahr bezahlt zu Hause. Mhm. Also komplettes halbes Jahr. Und das war dann die Nacht, wo dann wo ich dann nochmal LSD konsumiert habe. Das war dann diese Nacht letztendlich.
Das war im Lockdown quasi?
Das war im Lockdown, genau. Mhm. Und vielleicht nochmal darauf aufzugreifen, als ich dann konsumiert hatte an diesem nächsten Tag, wo ich dann aufgewacht bin. Ich hatte, wie gesagt, so einen Unfrieden in meinem Herz, dachte, du musst halt dein Leben ändern. Ich wusste aber nicht wie und ich dachte, das, was du da erlebt hast, das kann dir helfen. Mhm. Und ja, dann war ich genau zu diesem Zeitpunkt, war ich, wie gesagt, 6 Monate komplett zu Hause, komplett. Mhm. Und Gott wusste das, mhm. dass das so kommen wird. Und ich habe, meine Frau hat dann irgendwann gedacht, du hängst ja nur noch vor dem Bildschirm, mhm. Also vor dem Fernseher, weil ich habe mir damals Kanäle angeguckt auf YouTube über Menschen, die über die Bibel aufklären mhm. und auch die über das, was hier wirklich auf dieser Welt los ist. Mhm. Ja? Freimaurer und also diese ganzen Verschwörungstheorien dann, mhm. ne? Wo man dann erstmal so denkt, ach ja, naja. Aber dann, das war für mich dann so klar und so deutlich, dass ich dachte, wow, was passiert hier eigentlich? Mhm. Das ist wie so, als ob man dir die Augen öffnet. Mhm. Und ich habe gesehen, dieses ganze Schlimme und Böse und alles, was da im Hintergrund ist und läuft und was hier passiert. Und das hat mich so abgeschreckt, dass ich damals gesagt habe, ich will nicht Teil davon sein. Mhm. Ich will nicht Teil davon sein. Mhm. Und da habe ich gesagt, es muss irgendwas Gutes geben. Mhm. Es muss irgendwas anderes geben.
Okay, also Gott hat dir geholfen in diesem Horrortrip. Und am nächsten Tag hast du dann aber nochmal gespürt, dass du auf die Suche gehen willst. Ja. Und dann statt zocken am Bildschirm, hast du dir dann die ganzen Infos zu diesen Sachen
eingezogen. Also ich habe parallel trotzdem noch Cannabis geraucht und alles. Das habe ich trotzdem noch gemacht. Ne? Mhm, aber es war eine andere Interesse. Also da war ein Interesse in mir, dass ich dachte, diese Erfahrung, die ich hatte, mhm. da muss was dran sein. Das kann ich jetzt nicht ignorieren und kann jetzt nicht einfach so weiterleben wie vorher. Ich muss wissen, was ist das? Was ist das?
Und wann hat sich das mit Geistlichem auch verbunden? War das schon parallel, dass du bei den Verschwörungstheorien auch schon mit dabei warst?
Ja, dann immer wieder wurde dann halt gesagt, ne, also das, was auf dieser Welt passiert, wer der Drahtzieher ist dieser Welt, dass es auch am Ende der Teufel ist. Und dann kam auch immer von den Kanälen, kam auch diese biblische Komponente mit dabei. Und da dachte ich mir auch, krass, Bibel? Ja, stimmt, ich habe ja diesen Film da geschaut und alles. Und dann kam eins nach dem anderen dann, ne, wo ich dann immer mehr angefangen habe, auch irgendwann die Bibel zu lesen. Mhm. Ja, und dann mich auch damit viel beschäftigt, auch viele Predigten gehört damals und ja, mich sehr, sehr, sehr geistlich dann auch beschäftigt habe mit vielen Themen. Ja.
Wie hat deine Freundin das erlebt?
Sie dachte erstmal, boah, jetzt geht der ins eine Extrem, ins andere. Und die war am Anfang, die dachte, ey, was ist eigentlich los mit dem? Wo bin ich überhaupt noch bei dem? Ne? Kann ich mir gut vorstellen, dass sie das so gedacht hat. Und sie war da am Anfang wirklich sehr, ja, teilweise genervt, weil es so exzessiv wieder war, ja, weil ich so exzessiv in allen Dingen halt immer war in meinem Leben. Und aber irgendwann hat sie gemerkt, dass ich doch mich verändere. Also ich verändere mich doch anders zum Positiven. Bekomme andere Interessen und ja, ich glaube, das hat sie dann auch über die Zeit Stück für Stück gemerkt. Also sie hatte sehr, auch sehr Geduld mit mir.
Und wie sah diese Übergangsphase aus? Du hast gesagt, du hast dann trotzdem noch gekifft.
Ja, genau. Also ich habe dann auch irgendwann angefangen, damals für mich in die Luft zu reden. Ja. Man nennt das Gebet. Aber für mich war es damals so, oh, jetzt soll ich in einem Raum, soll ich jetzt einfach in die Luft beten oder irgendwas sagen. So, das war für mich so komplett perplex, dachte ich mir, was machst du hier? Also jetzt bist du komplett wirklich am Ende und jetzt bist du komplett verrückt geworden. Also es war so oft die Gedanken, die dann so hochkommen. Ne? Aber ich habe mir gesagt, so, nein, irgendwas ist da dran. Das ist nicht normal, das ist nicht wissenschaftlich zu erklären. Und auch all das, das hat alles so Sinn ergeben. All das, was passiert auf dieser Welt und alles, alles, was Gott mir da gezeigt hat, durch diese Aufklärungsarbeit, die da Menschen gemacht haben auf YouTube. Dass ich dann irgendwann, wie gesagt, angefangen habe, die Bibel zu lesen. Und das hat mich so getroffen, da habe ich auch irgendwann angefangen, halt auch, ich habe einfach angefangen, mit Gott zu reden. So. Und dann war das letztendlich auch so, ich habe mit Gott geredet. Und irgendwann wuchs dann diese Beziehung. Gott möchte mit uns eine Beziehung. Ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, Gott möchte eine Beziehung mit mir. Das ist kein Gott, wie man sie sonst kennt, wo man sich irgendwie vor einem Altar verbeugt oder vor einem Stein oder man hat so einen Buddha irgendwo stehen und sowas, ne, mit einer Kerze drin oder sowas. Da ist ein Gott, der ist lebendig, der offenbart sich durch den Heiligen Geist im Menschen. Er ist da, er ist anwesend. Ja. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, er will eine Beziehung zu mir, er will Zeit mit mir verbringen. Das war so persönlich, ich dachte mir, wow, was ist das für ein Gott? Es existiert erstmal ein Gott, es existiert das Gute und er will eine Beziehung mit mir. Und ich dachte mir, pff. Und dann habe ich mich darauf eingelassen, weil es hat mir gut getan. Und es waren schöne Gefühle, sehr warm. Ich habe mich immer auf Wolke 7 gefühlt und ich dachte mir, wow, was ein Frieden, dieser Frieden. Es war wirklich der Friede, wo ich in meiner ganzen, in der Welt, die ich vorher gelaufen bin, hin und her, Drogen, überall, ich habe endlich gesagt, ey, ach, das ist die Haltestelle. Da ist die Haltestelle.
Das, was du eigentlich immer gesucht hast mit all den anderen Sachen,
Genauso wie Jesus sagt, Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, sondern meinen Frieden gebe ich euch. Das hat so auf meine Situation gepasst. Absolut. Ja, genau.
Und wie hat das dann noch gepasst zu den Süchten, die ja noch vorhanden waren?
Naja, es ist ja so, am Anfang, man liebt die Sünde ja noch sehr stark. Und das Cannabis rauchen, das war für mich klar, ne, deutlich und ich brauche das und auch mit dem Spielen und so, das habe ich dann auch alles noch weitergemacht. Ne. Und zwischendurch auch noch mal eine Ecstasy-Pille habe ich mir auch noch reingeworfen. Ja, es war schon noch so, die Drogen waren nicht ganz weg, sie waren schon noch sehr präsent. Aber irgendwann als diese Beziehung zu Gott dann intensiver wurde und ich gebetet habe, habe ich dann irgendwann gemerkt, weiß ich noch, da habe ich einen Joint geraucht. Und diesen Frieden, den ich die ganze Zeit hatte, wo ich diesen Joint geraucht habe, der war dann weg. Und dann habe ich angefangen zu zweifeln, ob das wirklich alles wahr ist, was da war. Und habe dann auch Angst bekommen wieder. Also diese alten Zustände. Und ich dachte mir, nein, 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 was machst du hier? Ich will das nicht. Ich will diese Verbindung, ich will diesen Frieden haben. Und dann dachte ich mir, aber irgendwas hat das jetzt gestört. Der Joint hat gestört. Sag ich, oh nein. Es gab natürlich auch Phasen, wo ich dann auch irgendwann gesagt habe, so ich rauche jetzt diesen Joint, nicht für mich selbst, sondern ich rauche den für dich, Gott. Ja, also man versucht irgendwie die Sünde noch beizuhalten, aber man will auch Gott nicht, man will Gott auch trotzdem in seinem Leben haben.
Man versucht also, erstmal beides in Einklang zu bringen.
Ja, genau, man versucht da so eine Harmonie zu schaffen. Und dann habe ich irgendwann einen Joint geraucht und habe mir eine Predigt angehört. Dann habe ich gesagt, ja, so kann man das doch machen in der Zukunft, das ist doch okay.
Kann man die Predigt ja noch viel besser aufnehmen.
Ja, genau so. Man kann die so besser aufnehmen, man kann die vertiefen, verinnerlichen und sowas. Und ja, dann hat Gott mir aber dann irgendwann gezeigt, nee, nicht unbedingt. Das ist etwas, was im Gegenteil, das trennt mich von dir.
Es ist ja auch interessant, dass der Joint dann auf einmal eine Wirkung hatte, die gegenteilig war zu dem, was er sonst bewirkt hat. Ne?
Genau.
Früher hat der Joint ja den Frieden gebracht und jetzt hat der Joint den Frieden weggenommen.
Ja. Ja, man merkt einfach, wenn man mit Gott lebt und wenn Gott ins Herz kommt, dann kommt ein zweites Gesetz. Und diese beiden Gesetze, einmal das Gesetz des Fleisches und des Geistes, die vertragen sich nicht. Die streiten einander. Und je nachdem, du entscheidest als Gläubiger oder als Mensch, entscheidest du, welchem Gesetz möchtest du dienen. Gesetz des Fleisches oder des Geistes. Und wenn ich mich dann für das Fleisch entschieden habe, dann habe ich halt den Frieden verloren. Also das eigentlich, wonach ich mich immer gesehnt habe. Und dann habe ich gemerkt, okay, das funktioniert nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, Gott, helf mir. Ich kann es nicht. Helf du mir. Ich schaffe es nicht. Ich will. Irgendwann war dann so, wie Paulus sagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Ich wollte vom Willen her, ich wollte wirklich, ich habe auch jedes Mal, wenn ich es gemacht habe, ich habe es bereut und ich dachte mir, ich will davon freikommen.
Ja, dann merkt man, was Sucht ist, ne? Man möchte was anderes.
Genau, aber ich war total, total im Kopf, ich war richtig süchtig. Also das war für mich dann sehr, sehr schwer gewesen. Und als dann eine Phase kam, wo ich dann aufhören wollte und in diesem Kampf war und dann vielleicht auch den einen oder anderen Tag dann wirklich nicht geraucht habe, kein Cannabis geraucht habe, weiß ich noch, da ging ich dann mit meiner Freundin ging ich dann einkaufen, ja, im Supermarkt. Und dann kam auf einmal ein Kollege, den ich seit Jahren nicht gesehen habe. Dann kam der auf einmal. Und ich habe gemerkt, der hat total rote Augen, der war wirklich im Rausch gewesen. Und dachte, hey, hier, was geht, alles gut und so, ne? Und was machst du? Und hier und da, ja, hier, ich habe was zum Rauchen, wollen wir rauchen gehen und sowas, ne? Und dann dachte ich mir so, okay. Ich sag wieder drauf entschieden. Und dann haben wir uns in dieser Hütte getroffen. Und ich war einer, ich habe immer nur ein bisschen gebraucht, um gut berauscht zu sein. Immer nur ein bisschen. Und der hat gesagt, ja, ich rauche nur pur. Und ich dachte mir, also wenn ich damals pur geraucht habe, da konntest du den ganzen Tag mit mir nichts anfangen. Es war aber zu der Zeit, da war ich schon bei Gott. Also da war ich schon auf dem Weg zu Gott. Das war nach meiner Bekehrung.
Also normalerweise mischt man mit Tabak und das war jetzt quasi
genau, ja, der hat pur gemacht. Und sehr gut, ich habe dann gesagt, gut, ich schaffe das schon irgendwie, ne? Und dann war eine Sache, wo ich mir dachte, wow, der hat dann mit mir geredet, wir haben dann geraucht und die Wirkung hat eingesetzt. Und auf einmal, in diesem Moment, er redet die ganze Zeit mit mir, also hatte dann total diesen Wasserfall, Wasserfluss des Redens. Und ich konnte gar nicht mehr richtig zuhören, weil ich war komplett neben der Spur. Und ich habe dann auf einmal gemerkt, wie etwas in mich reinkam, es war innerhalb von einem Schnipsen. Er kam in mich rein, ich war noch da, also ich war noch da, aber ich ging in den Hintergrund. Ich habe alles wahrgenommen, nur ich konnte irgendwie nicht mehr meine Worte sagen, nicht mehr meine Dinge tun, nicht mehr meine Hände bewegen, so wie ich das wollte. Es kam etwas und hat durch mich zu ihm gesprochen, aber sehr, sehr, sehr böse. Und das ging minutenlang. Das ging dann 15 Sekunden und dann war ich wieder da. Und das Einzige, was ich gesagt habe, es tut mir leid. Ich habe es auf die Droge geschoben, es ist zu viel, ich vertrage das nicht. Und dann war ich schon wieder weg. Und dann wieder und wieder. Und ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, wir prügeln uns gleich, weil das, was durch mich gesprochen hat, das hat ihn sehr provoziert. Und ich hatte in diesem Moment, ich hatte nicht wirklich Angst um ihn. Weil ich hatte irgendwie so das Gefühl, dieses Übernatürliche, diese so eine Kraft, die der Mensch nicht hat. Und ich hatte Angst um ihn. In diesem Moment, weil ich nicht weiß, was passiert jetzt gleich. Ne? Und dann ging es aber relativ schnell, dass wir uns dann irgendwie ging das so, dass wir das dann aufgelöst haben und dann war es dann auch vorbei. Aber es war so für mich eine besondere Erfahrung, wo ich sage, wow, was macht Cannabis eigentlich mit mir und was ist da eigentlich passiert?
Dir das nochmal vor Augen geführt, wie schlecht das ist?
Ja, ja, genau. Mhm. Und trotzdem habe ich nicht gelernt. Trotzdem ging es immer wieder zurück. Ich hatte immer wieder dann habe ich, das war dann in Alufolie eingepackt, dieses Päckchen, habe ich es in den Papierkorb geworfen. Eine Stunde später habe ich es wieder rausgenommen, habe mir wieder eingedreht, habe ich es wieder weggeworfen. Dann habe ich es irgendwann in eine Milch gepackt, habe geschüttelt, dann war es nass. Da dachte ich, okay, jetzt kann ich es nicht mehr rauchen. Am nächsten Tag bin ich zum Dealer gefahren, habe mir wieder was geholt. Hin und her und hin und her. Es ist ein Riesenkampf gewesen. Ein Riesenkampf. Und dann irgendwann war dann trotzdem weiter auf dem Weg mit Gott. Und dann habe ich irgendwann auf eBay Kleinanzeigen bin ich dann gestoßen. Und ich wollte, glaube ich, irgendwie eine Bibel holen, mir noch irgendeine Bibel kaufen oder sowas. Ich habe dann einfach geguckt nach irgendwelchen christlichen Büchern. Und dann bin ich auf Kleinanzeigen gestoßen, auf einen Klaus, hieß der User. Und habe ihn dann angeschrieben und er hatte ganz viele Bücher inseriert bei Kleinanzeigen. War dann auch ein Buch vom Schatten zum Licht, Sieg der Liebe, also so ganz viele christliche Bücher. Und dann dachte ich mir, vom Schatten zum Licht, das ist mir so ins Auge gestochen, dachte ich mir, oh, und das war alles zu verschenken. Ich dachte mir, wer verschenkt denn heute noch was? Ich habe es gar nicht verstanden. Dann habe ich den angeschrieben und dann habe ich gesagt, du kannst du mir vielleicht die Bibel und vielleicht noch das Buch vom Schatten zum Licht geben? Sagt er, ja, ich mache dir das fertig, alles gut. Und dann sagt er, so haben wir so auch die Nummern ausgetauscht. Und dann hat er mir das Paket geschickt. Und bei dem Paket war ein kleines Zeugnisheft von ihm dabei. Und als ich das gelesen, dann habe ich das gelesen.
Sein persönliches?
Sein persönliches Zeugnis war das gewesen. Und dann habe ich das gelesen. Und er war LKW-Fahrer damals gewesen oder ist es auch heute noch und hat auch total viele Drogen genommen, auch ist während Drogenkonsum LKW gefahren und alles und ganz viel Kokain und alles. Na, also total, ich habe mich da sehr, sehr stark wiedergefunden. Und dann kam der auf einmal zu seiner Situation, wo er dann gesagt hat, ich habe einmal einen Joint geraucht und hatte keine Wirkung verspürt. Und in dem Moment dachte ich mir, wow, spricht der gerade von mir? Weil ich hatte vor 2, 3 Tagen, glaube ich, bevor ich dieses Zeugnis gelesen habe, hatte ich auch bei mir zu Hause, wollte ich wieder einen Joint rauchen. Und dann habe ich geraucht und ich habe keine Wirkung verspürt. Keine. Und ich habe erst mal gedacht, mein treuer Dealer, verkauft er mir ein Placebo? Ich konnte es nicht wahrhaben. Niemals macht er nicht. Und dann habe ich das gemacht, was ich eigentlich nie mache. Ich habe dann komplett gedreht, also voll, voll. Also
Also
pur,
pur wieder.
pur, genau. Und dann habe ich gesagt, also wenn ich davon jetzt nicht high werde, dann weiß ich nicht, was los ist. Ne? Und davon wurde ich dann auch nicht high. Und 3 Tage später schickt er mir dieses Paket und ich lese das. Und da war für mich klar, okay, du musst aufhören. Und Gott, Gottes Wille. Und dann konnte ich relativ zeitig, konnte ich dann auch aufhören, ja.
Ah, okay.
Genau.
Wie lange war dieser Weg insgesamt, bis du frei geworden bist?
Ja, von Cannabis einige Wochen, bis es dann geklappt hat. Ich habe dann trotzdem noch Nikotin weiter geraucht. Das war auch spannend. Gott hat mir das dann auch aufs Herz gelegt. Da habe ich mir am nächsten Tag vorgenommen. Ich habe ihm Versprechen gemacht, abends im Gebet. Ich habe gesagt, Gott, morgen werde ich keine Zigaretten mitnehmen. Und dann bin ich morgens aufgewacht. Und normalerweise mein Frühstück war immer Zigarette und Kaffee. Das war so mein Frühstück. Und ich habe dann nur den Kaffee getrunken. Und während ich dann im Auto saß, habe ich mir schon gedacht, was machst du denn? Gehst gleich in die Kaserne und du holst dir da am Automaten, holst du dir eine Schachtel Kippen oder so. Also Zigaretten. Und ich dachte mir dann so, pff. Aber dann war ich dann da gewesen, dann gab es dann dieses morgendliche Antreten, die Besprechung. Und dann war ich schon eine Stunde ohne Nikotin, also ohne Zigarette. Und das war für mich schon so, schon ein großer Fortschritt, dass ich gesagt habe, ey, jetzt für eine Stunde, ich habe viel geraucht, sehr viel, fast eine ganze Schachtel pro Tag habe ich geraucht. Aber das jetzt irgendwie also aufzugeben, diese Stunde aufzugeben, da war irgendwie so ein gesunder Stolz in mir, dass ich dachte, nee, das will ich nicht. Aber dann kamen immer wieder Versuchungen durch Kameraden, haben gesagt, hier, willst du eine Zigarette? Und dann habe ich gesagt, nein, ich will eigentlich aufhören. Und dann sind 3, 4 Stunden vergangen. Ich habe sehr, sehr viel Kaugummis gegessen. Ich brauchte irgendwas im Mund. Und ich ging aber dann trotzdem immer runter, dann, wo die dann sich getroffen haben zum Rauchen, ging ich dann auch runter. Und dann nach 3, 4 Stunden, ich hatte so ein tiefes Verlangen, aber richtig. Ich dachte mir, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Ich habe es aber dann trotzdem irgendwie noch geschafft abzulehnen. Und dann dachte ich, ich muss beten. Ich schaffe das nicht. Und dann habe ich irgendwo einen Raum für mich gesucht. In dem Moment war es die Toilette, kleine Kabine gewesen. Und ich habe zu Gott diese Worte gesagt. Ich habe gesagt, Gott, wenn du mir jetzt nicht das wegnimmst, dieses Verlangen, dann verspreche ich dir, ich werde jetzt gleich eine Zigarette rauchen. Ich kann nicht mehr. Amen. Es war vielleicht 15 Sekunden Gebet. Ich bin raus durch den Flur, das Verlangen war weg. Und seit dem Tag habe ich aufgehört mit Zigaretten rauchen.
Wow.
Komplett frei geworden. Ja. Es ist immer wieder, ich merke, wenn es um Versuchung geht, wenn sie da ist, Gott kann sofort helfen. Sofort. Nur ich glaube oft, dass wir nicht wollen, weil wir die Sünde noch sehr lieben oder dranhängen. Aber wenn wir uns entscheiden, in diesem Moment zu Gott zu gehen, dann wird Gott auch dieses Gebet sofort erhören. Oder nicht sofort, vielleicht. Manchmal lässt er auch
Geduld, vielleicht
lässt er auch Geduld, ob wir auch wirklich glauben, dass er es tun kann. Aber manchmal auch sofort. Und da ich ja noch sehr am Anfang war, war er sehr gnädig und hat es sofort gemacht.
Schön.
Ja.
Und wie ging es dann weiter? Also Gott hat dich dann dahin geführt, dass du die Süchte loslässt. Und wie hat sich dein Glaubensleben weiterentwickelt?
Ja, mein Glaubensleben hat sich sehr positiv entwickelt eigentlich. Ich habe dann, wie gesagt, meinen ersten Adventisten kennengelernt, also, der mir die Bücher geschickt hat. Wir haben dann miteinander telefoniert. Und er sagte dann, ja, wie weit bist du denn? Ich so, ja, was meinst du denn? Ja, was hier so auf der Welt los ist. Dann haben wir uns da so ein bisschen drüber ausgetauscht. Und dann kamen wir relativ gut in Kontakt. Und ich glaube, ein, zwei Wochen später sagte er, ja, hier, du, wir haben Hauskreis. Und wenn du willst, kannst du gern mitkommen. Und ich dachte mir so, okay. Ich habe schon am Telefon gemerkt, das ist so ein älterer Mann. Und ich war damals so, ich war sehr oberflächlich. Ich habe nur mit meiner Altersklasse Zeit verbracht. Und da war trotzdem so ein innerer Kampf, dass ich mir dachte, jetzt soll ich da mit irgendwelchen älteren Leuten. Es war total, total surreal, eigentlich total entgegengesetzt, wie ich gelebt habe. Das hat natürlich trotzdem noch genagt. Und sagte, ja, wir haben am Samstag Gottesdienst. Ich so, okay, Samstag, Sabbat, okay. Dann bin ich das erste Mal am Sabbat in Kontakt getreten. Dann habe ich mich wirklich entschieden, okay, ich komme mal mit. Und dann kamen die vor das Haus meiner Eltern gefahren. Und ich gehe da mit meiner Frau in dieses Auto und steige da in ein wildfremdes Auto ein mit zwei älteren Männern über 60. Und das war, als ich da hinten saß, dachte mir so, boah, ich hatte so gemischte Gefühle. Ich dachte mir so, Moment mal, was ist das hier? Aber dann sind wir dorthin gefahren und es war dann in der Eifel, in Hausgottesdienst. Und dann habe ich da den Sabbat kennengelernt. Sehr, sehr schnell. Und ich habe sofort angenommen. Ich wusste, es war von Gott. Ich habe sofort angenommen. Es war für mich irgendwie keine Frage, kein Problem. Und ich habe gemerkt, auch der Prediger, der Laienprediger, der hat mich auch tief ins Herz getroffen mit dem, was er gesagt hat. Und ich dachte, ja, hier will ich bleiben.
Schön.
Auf jeden Fall.
Und wie ging es deiner Freundin? Hat die das auch angenommen?
Ja, sie ist in vielen Dingen einfach erstmal mitgekommen. Also war jetzt noch nicht so tief, dass sie sich irgendwie übergeben hat oder so richtig mit Jesus gelebt hat oder so, aber sie war offen in dieser Hinsicht. Sie war halt immer an meiner Seite irgendwie, also sie hat das immer mitgemacht, ja. Das kam aber relativ spät erst, bei ihr hat das dann angefangen, genau.
Und ja, hat es auch Auswirkungen gehabt auf eure Beziehung und dein ganzes Leben, dass du jetzt, also abgesehen davon, dass du deine Süchte aufgegeben hast?
Ich hatte sehr, sehr viel Reue empfunden, ich habe sehr, sehr geweint über das, was ich alles getan habe. Gott hat mir wirklich gezeigt, was ich eigentlich alles getan habe, welchen Menschen ich verletzt habe. Und ich habe bitterlich, bitterlich geweint. Es war für mich sehr, sehr, sehr schwierig gewesen, aber es war auch wie so eine Last, die ich ablegen konnte. Also so einen riesen Koffer an Lasten konnte ich abgeben. Und Gott hat mir dann irgendwann gezeigt, was ich meiner Frau eigentlich angetan habe. Und das war für mich sehr, sehr schlimm und ich habe Gott um Vergebung gebeten. Gott hat mir vergeben, ich hatte Frieden, aber irgendwie kam es trotzdem immer wieder hoch. Mein Gewissen hat mir irgendwie gesagt, du, da ist noch was, was du klären musst. Aber ich habe das immer verdrängt. Eigentlich hat mein Gewissen mir gesagt, also Gott hat mir durchs Gewissen gesprochen, hat gesagt, das, was du deiner Frau angetan hast, das musst du ihr sagen. Ich dachte mir, ich hab mit über 100 Frauen geschlafen. Ich war Bordellgänger von seit Jahren. Und ich soll das jetzt meiner Frau sagen, oder damals Freundin, die wird mich sofort verlassen. Deswegen habe ich das immer verdrängt. Ich habe immer gedacht, die Vergebung von Gott reicht alleine. Dann irgendwann kam der Vers, vergebt einander auch eure Sünden und bekennt sie einander. Und als wir dann bei Simon waren, dann hat meine Freundin mit Lydia gesprochen und ich mit Simon. Und dann hat Gott mir das irgendwie aufs Herz gelegt, das anzusprechen. Und dann habe ich Simon gefragt, du, wie siehst du das eigentlich? Und dann hat er gesagt, ja, das ist Gottes Wille, dass du das tust. Und ich dachte mir, ich wollte alles hören außer das.
Ja, klar.
Alles außer das. Ich hatte so eine Angst. Ich dachte mir, nein, jetzt bekehre ich mich zu Gott und dann verlässt sie mich und dann. Und das Kind war ja schon da.
Mhm.
Und das war für mich total schlimm. Aber er stand wirklich an meiner Seite. Wir haben viel gebetet miteinander. Er hat sich sehr viel Zeit für mich genommen. Also hat sehr viel Opfer für mich auch aufgebracht. Da bin ich sehr dankbar für. Und dann habe ich viel gebetet und habe gesagt, Simon, ich habe ihn angerufen. Eine Woche später, ich sage mal, ich muss es jetzt sagen. Okay, dann lass uns nochmal beten, lass uns nochmal beten. Und dann habe ich sie gesagt. Und sie hat es sehr ruhig aufgenommen.
Mhm.
Aber man hat natürlich im Nachgang gemerkt, dass sie sehr damit zu kämpfen hat, weil sie eben das von Gott nicht so annehmen kann. Weil sie selber bei Gott noch nicht so war.
Mhm.
Und deswegen hat sie versucht, aus Liebe zu mir, das aus eigener Kraft irgendwie zu überwinden.
Mhm.
Das ist vielleicht oberflächlich eine Zeit lang gut gegangen,
mhm.
bis sie dann irgendwann Racheakt durchführen musste, um mhm. sich da vielleicht irgendwie Genugtuung zu bringen. Aber das war dann halt die Zeit, wo ich dann wirklich, ich habe absolut mit allem abgeschlossen. Ich habe sie da seitdem nicht einmal mehr betrogen, nicht einmal mhm. mit Frauen. Ich habe wirklich einen kompletten Cut gesetzt, alles. Mhm. Ich wollte das nicht mehr.
War das dann auch sehr befreiend für dich, das zu erzählen?
Absolut. Das war auch eine Last, die ich trotz meinem christlichen Glauben noch mitgeschleppt habe.
Mhm.
Ja. Das ist auch sehr spannend, wenn man dann nach einer Zeit mit Gott lebt, zeigt Gott auch einem, man sollte gewisse Dinge, die man falsch gemacht hat, damals bei Menschen, sollte man bereinigen.
Mhm.
Ja. Und das war dann auch so, dass ich dann auch anderen Menschen dann auch zu denen gegangen und habe gesagt, du kannst du mir vergeben, das war damals falsch und sowas.
Mhm.
Ja, es kostet sehr viel Demut.
Das glaube ich. Viel Kraft auch, viel Kraft. Überwindung.
Ja.
Mhm.
Es kam trotzdem noch eine schwere Zeit danach, also wo sie mir dann, also wo sie das dann mir angetan hat. Das war für mich Katastrophe.
Mhm.
Also ich habe mich sehr schlecht gefühlt, ich habe eine Woche nicht gegessen. Ich bin rausgegangen aufs Feld, ich habe Gott angeschrien, ich habe gesagt, Gott, was soll das?
Mhm.
Was soll das, bitte? Du holst mich raus aus diesem Leben und ja, ich bin irgendwie dankbar dafür, aber jetzt zerbricht alles doch. Und ich wusste, ich muss ihr vergeben, ich wusste es, aber ich konnte es nicht. Ich habe gesagt, Herr, ich kann nicht und ich will nicht, aber ich weiß, dass du es kannst und du mir das Wollen und Vollbringen schenken kannst.
Mhm.
Bitte helf mir. Und aber sie muss doch auch Reue, sie muss doch auch wirklich bereuen. Ja, da muss doch eine tiefe Reue sein. Wenn ich nicht tief bereue, dann macht man das ja schon irgendwie immer wieder. Und das war so, das war sehr schwer. Auch der Kleine hat das ja auch alles mitbekommen. Und ja, letztendlich ging es dann doch am Ende doch gut. Ja.
Mhm. Mhm. Also kann man sagen, Gott hat die Gebete erhört, aber es war trotzdem ein schmerzhafter Prozess, durch den ihr dort erstmal durchgehen musstet.
Ja.
Und er hat es nicht gleich erhört, sodass alles super schick war, sondern ihr musstet nochmal durch diesen Schmerz durch.
Absolut, absolut. Ja.
Mhm.
Genau.
Und jetzt hast du ja hier noch das Buch dabei. Magst du dazu vielleicht noch kurz was sagen?
Obwohl wir beide Christen waren, getauft waren, Adventisten waren und trotzdem war diese Harmonie überhaupt nicht da zu Hause. Und ich habe dann irgendwann gemerkt oder versucht, das, was ich zu Hause nicht hatte, habe ich versucht, nach außen zu kompensieren. Also ich habe nicht nur damals in der Welt ein Doppelleben geführt, sondern jetzt habe ich auch ein christliches Doppelleben
mhm.
geführt. Ich bin von Einsatz zu Einsatz, von Segnung zu Segnung gegangen.
Mhm.
Gott hat es auch gesegnet,
mhm.
war sehr langmütig mit mir gewesen, hatte Geduld, aber er hat auch irgendwann gezeigt, dann kam mir irgendwann auch Zitate aus dem Geist der Weissagung, wo sich das wahre Christenleben zu Hause offenbart. Und das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, wow, du armer Mensch,
mhm.
wie sehr hast du es nötig, zu Hause aufzuräumen.
Mhm.
Nicht nur außen und äußerlich ein guter Christ darzustellen, sondern die Frömmigkeit auch zu Hause auszuleben.
Mhm.
Da, wo es am schwersten ist. da, wo es richtig, richtig schwer ist, wo die Selbstsucht noch sehr stark ist, der Egoismus und alles. Und wir haben uns wirklich auseinandergelebt. Also wir waren physisch noch in einer Wohnung, aber wir waren schon in anderen Wohnungen im Kopf. Und wir haben schon überlegt, wo kommt der Kleine hin.
Also schon
Und
kurz vor Scheidung im Grunde.
ja, es lagen schon 2 oder 3 Mal die Scheidungspapiere auf dem Tisch.
Oh.
Ja, die lagen schon da, habe schon dann Vorname und so habe ich aber schon ausgefüllt. Und ich bin auch immer wieder zu Gott raus. Ich habe gesagt, Gott, ich kann nicht mehr. Ich habe ihn angeschrien. Ich habe, Herr, ich weiß, wir sollen uns nicht scheiden lassen, aber ich kann so nicht weiter. Das funktioniert einfach nicht. Was soll ich machen? Helf mir. Helf mir bitte. Und dann irgendwie bin ich dann auf dieses Buch hier gestoßen. Schritte zur persönlichen Erweckung. Dieses kleine Buch hier. Und dann habe ich das bestellt. Dann habe ich es für mich mal gelesen. Und das hat mir so viel gegeben. Dann dachte ich mir, wow, das ist es. Dann ist es sehr schnell wieder verblasst. Und dann ging das ja weiter, extremer mit meiner Frau und alles. Und dann irgendwann, wo ich dann gebetet habe und rausgegangen bin, ich habe gesagt, Herr, noch eine Chance. Wenn da noch irgendwie ein Funken Hoffnung ist, wie diese Ehe gerettet werden kann, bitte zeig es mir. Und dann hat Gott mir schon wieder dieses Buch aufs Herz gelegt. Und ich dachte mir, was, echt? Aber diesmal hat er mir aufs Herz gelegt, studiere es mit deiner Frau. Und ich dachte mir, boah, ich mit meiner Frau beten und Andacht machen? Wir haben das gar nicht gemacht. Das kannten wir gar nicht. Jeder hat das so für sich gemacht. Und wir haben uns so große Ego-Mauern aufgebaut, die erstmal wieder brechen zu lassen und sich zu demütigen und zu sagen, sollen wir uns noch eine Chance geben, sollen wir Gott nochmal die Möglichkeit geben, dachte ich mir, pff, das ist schwer. Aber ich habe gesagt, Herr, wenn du es willst, helf mir, schenk mir die Kraft. Und dann habe ich gebetet und ich bin auf sie zugegangen. Ich so, du, sollen wir das nochmal machen? Sollen wir nochmal eine letzte Chance geben? Sie hat eingewilligt. Und dann haben wir das studiert. Und ich kannte schon vorher, weil ich das vorher schon gelesen habe, gibt es auf Seite 112, gibt es ein Übergabegebet, das Gebet mit Verheißung, ganz besonders auch um den Heiligen Geist. Also, dass wir um den Heiligen Geist mit einer Verheißung beten sollten. Damals habe ich immer um den Heiligen Geist gebetet und gehofft, dass er mir ihn irgendwie gegeben hat. Aber dann kam ich irgendwann auf die Passage in Lukas 11, Vers 9 bis 13. Wo es heißt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Und vorher die Verse sagt er ja, die, die ihr böse seid, gibt euren Kindern ja trotzdem gute Gaben. Und wie viel mehr wird Gott es geben? Und dann habe ich immer mit einer Verheißung gebetet um den Heiligen Geist und habe mich darauf berufen, wo ich sage, okay, jetzt kann ich mir sicher sein, ich habe den Heiligen Geist empfangen, weil Gottes Wort ist da und er kann
Weil er
nicht
es
lügen.
versprochen hat in seiner
Und das
Verheißung.
Schöne ist auch, wenn wir nach seinem Willen beten, erhört er dieses Gebet sofort. Und du kannst dir nur sicher sein. Dann ist es kein Gefühl dann, was du dann hast, aber es ist eine Zuversicht, ja, die du dann hast. Und dann habe ich ihr das auch so gesagt, habe gesagt, du bete doch dieses Gebet einfach mal morgens. Dann haben wir Tag 1 studiert und am nächsten Tag kam sie dann aus der Andacht raus, hat das umgesetzt. Ich gehe in den Flur. Sie kommt aus dem Schlafzimmer raus, ich gucke sie an, sie schaut mich an und in dem Moment, es war was anders. Diese dicke Luft, die seit Monaten war, die war weg. Es war wie ein Aufatmen. Ich weiß nicht, was es war, aber es war wie, als wäre alles so leicht geworden. Und dann haben wir uns an diesem Tag, wir haben uns so gut verstanden. Wir haben nicht einmal gestritten. Und damals, als wir uns gestritten haben, wir haben 5 Tage gebraucht, bis wir vielleicht überhaupt miteinander geredet haben. Und wenn wir dann miteinander geredet haben, dann war das am Ende so, ja, aber du und du und du und du und du haben uns wieder gegenseitig die Schuld gegeben und dann waren wir quasi wieder auf Null. Und dann haben wir gedacht, das, da müssen wir dranbleiben. Und 1,5 Jahre vorher, wo wir noch in der alten Wohnung gelebt haben, da hatten wir auch diese okkulten Erscheinungen, auch meine Frau hatte das gehabt. Sie hat ja auch Drogen genommen. Da gab es zum Beispiel das Klopfen, irgendwo ein Klopfen gehört, wo nichts war. Oder als ich dann mal ich wollte zur Tankstelle, ich wollte was zu trinken holen, dann sagt sie, bitte, bitte komm nach Hause. Hat sie mich dann angerufen, voller Panik. Hat sie gesagt, da ist irgendwas in der Ecke. bitte komm nach Hause, seitdem du weg bist, passieren hier Dinge, die sind nicht gut. Oder wo sie dann eine Decke, sie wollte sich gerade zudecken und die Decke hat sich keinen Millimeter bewegt. Da saß irgendwas saß da auf der Decke. Ja, das hat sie alles berichtet. Oder der Kleine dann in seinem Zimmer ist er dann einmal komplett hysterisch, komplett rausgelaufen, voller Angst. Oder will dann von irgendeinem hochgehoben werden, wo aber keiner war. Und wo wir dann umgezogen sind, haben wir dann gedacht, seitdem ist ja nichts mehr gewesen. So. Und dann haben wir dieses Buch wieder studiert, also dieses Buch haben wir dann zusammen studiert. Und dann war Tag 3. Tag 3 war, wir haben abends gebetet und ich habe gerade 2 Sätze gebetet, bevor wir das studieren. Und in diesem Moment wurde unser Sohn wach und meine Frau ist dann ins Schlafzimmer gegangen. Ich habe mir nichts dabei gedacht, gut, kann ja mal sein, der Kleine, dass er mal wach wird, ist ja kein Problem. Sie geht dann hin und ruft dann, bitte komm sofort. Und ich dachte mir, okay, was ist jetzt los? Ich stehe auf, gehe in den Raum. Mein Sohn sitzt kerzengerade, steif, auf diesem Bett. Hatte solche Pupillen, also wirklich komplett schwarz hoch. War richtig am Zittern, der ganze Körper war am Zittern. Wir haben gefragt, was ist los? Und er zeigt in die Ecke von dem Raum. Und in dem Moment schaue meine Frau an, meine Frau schaut mich an. In dem Moment hatten wir exakt den gleichen Gedanken. Dort hat sich ein Dämon manifestiert in dieser Ecke. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, jetzt haben wir 2 Optionen. Die eine ist, entweder es war alles umsonst, weil wir hatten 1,5 Jahre Ruhe gehabt von diesen ganzen Sachen. Da war nichts mehr. Entweder es war alles umsonst, wir sind wieder bei Null. Oder kann es vielleicht sein, dass wenn wir dieses Buch weiter studieren in der Ehe und den Heiligen Geist Raum geben, weil das ist ja quasi komplett der Fokus auf den Heiligen Geist gelegt, wie wir ihn empfangen. Kann es sein, dass Satan gerade versucht, seine letzten Züge zu nehmen, um uns davon abzuhalten?
Letztes Aufbäumen.
Mhm. Und dann ging das weiter und irgendwann kam auch das Thema Okkultismus halt nochmal auf und wie man davon frei wird. Und irgendwann kam auch das Thema Absagegebet. Und ich dachte mir, wow, Absagegebet, stimmt. Wir haben uns so sehr belastet. Drogen sind so ein Türöffner für Dämonen. Und die kriegt man nicht so einfach los. Man muss sich wirklich davon absagen in einem Absagegebet. Und irgendwann hat Gott uns das aufs Herz gelegt. Und dann kam ich auf 2 Dokumente, wie man ein Absagegebet führt. Und ein Sündenspiegel von Raimund Fuchs, wo man dann quasi gucken kann, was habe ich für Sünden gemacht. Und dann haben wir das beide gemacht. Sie dann im Wohnzimmer und ich dann im Kinderzimmer. Und ich hatte das schon mal gemacht. Aber schadet ja nicht nochmal. Dann habe ich das einfach nochmal gemacht und sie hat es dann auch gemacht. Also man hat alle Sünden aufgeschrieben. Man hat vorher natürlich dafür gebetet und sagt, Herr, bitte, bitte zeig uns, welche Sünden und alles, okkulten Sünden, vergangene Sünden und so weiter. Alles aufgeschrieben und das in diesem Absagegebet dann gesprochen. Und ich kam dann raus, als ich schon fertig war, kam ins Wohnzimmer und dann sehe ich meine Frau. Tränen überströmt. Und sie hatte damals noch Piercings gehabt, Ohrringe, sie hatte alles noch gehabt. So, ne? Und sie hat das komplett überströmt alles. Also sie war total ergriffen und sagt, sie war befreit. Mhm. Sie sagte, wow, das ist für mich so, so gut. Und dann auf einmal habe ich meine Frau in den nächsten Minuten nicht wiedererkannt. Sie steht auf, geht durch die ganze Wohnung. Sie geht ins Kinderzimmer, wirft alle okkulten Sachen weg. Teilweise auch Sachen, wo ich dachte, das, ist das okkult? Das wusste ich gar nicht. Also sie hat Sachen von Disney weggeschmissen. Mhm. Sie hat Zauberbücher, also so Kinderbücher, Pippi Langstrumpf und Hexen und sowas. Das hat sie alles weggeschmissen. Dann ist sie ins Schlafzimmer gegangen, hat Kleidung weggeschmissen. Damals von Konzerten, wo sie dann war, von ihren Lieblingssängerinnen und sowas. Alles weggeschmissen. Und dann auf einmal ging sie an ihre Nase. Und ich habe vorher immer versucht, ihr das zu erklären. Nimm das ab, nimm das ab, nimm das ab. Es ist nicht gut. Aber ich habe es aus eigener Kraft getan. Ich habe es Gott nicht übergeben. Und es war für sie wirklich ein Götz. Sie sagt, nein, ich will das nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, gut, Gott, mach du einfach. Und dann zack, weg. Innerhalb von wenigen Minuten. Und dann ging sie ins Badezimmer. Und ich gucke so im Flur, ich so, okay. was machst du jetzt? Mach das nicht. Habe ich so ironischerweise gemacht. Das wirst du vielleicht bereuen. Sie hat sich nicht extrem geschminkt oder sowas. Ja, nicht extrem, aber sie hat diesen Schrank geöffnet. Und sie hat eine Mülltüte genommen. Und dann ging diese Hand da rein. Mhm. Und alles rein. Ich war mit so großen Augen, hab ich meine Frau, ich dachte, wer bist du? Mhm. Was machst du denn hier? Die hat alles rein, zu und alles in den Müll geschmissen. Alles. Ich habe gefragt, tut dir das nicht weh oder was auch immer? Oder hast du da nicht irgendwie gesagt, nein, ich muss das machen. Das muss weg hier. Mhm. Und da dachte ich mir, wow. Und seitdem habe ich auch das Verlangen irgendwie, dass das Thema Okkultismus viel, viel mehr beredet werden muss. Mhm. Und ich bin dankbar, dass das auch immer mehr ans Tageslicht kommt, weil es ein Thema ist, was viel, viel wichtiger ist, als wir es, glaube ich, in der Christenheit auch allgemein behandelt haben. Ja, genau.
Wow. Ja, wow, danke für das schöne Zeugnis. Es ist wirklich wunderschön zu sehen, was Gott in einem Leben bewirken kann, wenn man ihn machen lässt, ja, wenn man sich auf dieses Abenteuer einlässt. Danke, Justin, dass du uns hast teilhaben lassen daran. Vielleicht geht es dir genauso wie Justin vor ein paar Jahren und du kämpfst mit Süchten in deinem Leben, von denen du einfach nicht loskommst. Vielleicht spürst du auch, dass die Sünde längst nicht mehr so viel Spaß macht wie am Anfang und dich stattdessen immer mehr belastet. Jesus möchte, dass du ein erfülltes und glückliches Leben führst. Genau wie er Justin geholfen hat, möchte er auch dir helfen und dich von allem befreien, was dich gefangen hält. Er liebt dich und er hat gute Pläne für dein Leben. Wenn du ihm vertraust, kann er dir einen neuen Anfang schenken. Frei von Schuld, frei von Angst und frei von dem, was dich heute noch bindet.